Oberarzt Gabriel Weiß ist der erste Oberarzt an der Abteilung Herz- und Gefäßchirurgie in der Klinik Floridsdorf und er wird sich ein bisschen um die Aortenwurzel kümmern.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die sehr schwierige Aufgabe hier nach Martin Czerny und kurz vor Martin Grabenwürger, den zwei großen Martins der Aortenmedizin, zu sprechen. Mein Thema, wir haben die Aorta, sind wir so ein bisschen nach Segmenten abgegangen. Mein Vortrag betrifft die Aorta Aszendenz. Als nächstes kommt dann Professor Grabenwürger mit der Aorta, mit dem Aortenbogen und dann zum Abschluss der Oberarzt der Dr. Trinker mit der Aorta Deszendenz. Schauen wir uns die Aorta Aszendenz etwas näher an und die beginnt mit der Aortenklappe und geht dann über in den Sinus Valsalva. Dort befinden sich auch die Abgänge der Koronararterien. Dann verjüngt sich die Aorta im Bereich des sinotubulären Überganges und geht dann in den geraden Anteil der Aorta Aszendenz. Und die Aorta Aszendenz reicht dann bis zum Truncus brachiocephalicus und geht dann über in den Aortenbogen. Und diese Parameter, diese Messgrößen, die sind durchaus relevant und nicht nur für Herzchirurgen relevant, sondern auch generell für Allgemeinmediziner, Internisten. Also die sollte man schon kennen. Der Aortenanulus, der Sinus Valsalva, der sinustubuläre Übergang und die Aorta Aszendenz. Und diese Größen und was jetzt auch noch dazugekommen ist, seit den der Veröffentlichung der Leitlinien letztes Jahr ist eben auch die Aortenlänge. Diese Parameter spielen eine wesentliche Rolle dann für die Indikationsstellung, für die Behandlung. Was gibt es für Erkrankungen? Und da stehen an erster Stelle Aneurysmen und Aortendissektionen. Aneurysmen sind Erweiterung der Gefäße, Dissektionen, Zerschichtungen der Gefäßwand. Dann gibt es aber auch zusätzlich noch intramurale Hämatome, atherosklerotische Ulzera und im Bereich der Aorta Aszendenz auch Erkrankungen der Aortenklappe, die einen Einfluss dann auch auf die Behandlung der Aorta haben können. Die Ursachen für das Entstehen dieser Aortenpathologien sind einerseits degenerative Veränderungen, atherosklerotische Veränderungen, aber wir wissen, dass eine genetische, familiäre Disposition eine wesentliche Rolle spielt bei der Entstehung von Aortenpathologien. Wir kennen Bindegewebserkrankungen, hereditäre Aortenerkrankungen wie Marfan, Leustiz, Elastanlos, die ein erhöhtes Risiko haben für das Entstehen von Aneurysmen, für Dissektionen. Und, was wir auch vorhin von Martin schon gehört haben, bikuspide Klappenerkrankungen, bikuspide Klappenvizien, da gibt es viele verschiedene und ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das ist der häufigst angeborene Herzfehler. 1-2% der Bevölkerung haben so eine bikuspide Aortenklappe, die auch nicht immer pathologisch sein muss. Aber wir wissen, dass diese Herzklappen frühzeitiger degenerieren können oder die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu Problemen kommt, sei es Insuffizienz, sei es eine Stenose, dass diese Symptome und Erkrankungen schon frühzeitiger zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr auftreten können, was ja sonst bei einer normalen tricuspiden Aortenklappe eher dann im späteren Alter auftritt. Und zusätzlich wissen wir, dass die Aortenwand eine andere Textur hat als bei normalen tricuspiden Aortenklappen. Diese Aorten neigen zur Erweiterung, zur Dilatation und dann letztendlich auch zur Dissektion. Bildgebung haben wir auch vorhin schon gehört, da ist der Goldstandard die Computertomographie, aber im Besonderen im Bereich der Aortenwurzel ist es auch immer essentiell und entscheidend wichtig, dass man eine Echokardiographie durchführt, entweder transthorakal oder besser noch transösophageal, da kann ich dann auch mir ein Bild der Funktion, also der Aortenklappe machen, wie sie funktioniert, liegt eine Insuffizienz oder eine Stenose vor oder ein kombiniertes Vitio und ich kann Gradienten bestimmen, Flussbeschleunigungen bestimmen, das sind alles relevante Informationen für dann die weitere Behandlung. Die Magnetresonanz spielt gerade bei der primären Diagnose keine so wesentliche Rolle. Ich spare mir zwar Kontrastmittel und Strahlenbelastung, habe aber nicht so genaue Informationen, wie ich sie aus einer Computertomographie bekommen würde. Dann in der Verlaufskontrolle kann man diese Untersuchungen aber dann durchaus anwenden. Wann behandle ich? Da gehe ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail. Ich habe es dann versucht, letztendlich zusammenzufassen und hier gelten auch immer die 55 mm als Grenzwert für die Behandlung eines Aortenaneurysmas. Aber es sind jetzt zusätzlich Faktoren mit eingeflossen, wie wir schon gehört haben. Die Länge der Aorta spielt eine Rolle und insbesondere bei Patienten, die eine genetische Disposition haben, geht man schon auch zu kleineren oder kürzeren Durchmessern und behandelt hier frühzeitig schon ab 50 mm oder sogar schon ab 45 mm oder darunter. Die Wachstumsrate spielt auch eine Rolle. Das sind noch ein bisschen unsere älteren Empfehlungen, dass bei einer Wachstumsrate über einem Zentimeter pro Jahr, dass man hier chirurgisch einsteigen sollte, auch wenn die Aneurysmen noch kleiner als 50 mm sind oder so kleiner als 45 mm. Jetzt in den neuesten Empfehlungen hat sich das ein bisschen auch angepasst, dass man hier schon bei geringerem Wachstum einsteigen kann. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, man braucht dann trotzdem einen Durchmesser größer 50 mm. Und sonst gelten auch hier die üblichen Wachstumsraten von über einen Zentimeter pro Jahr oder bei Patienten mit Bindegewebserkrankungen einem halben Zentimeter pro Jahr. Was ist neu? Das haben wir auch im letzten Vortrag gehört. Die Länge der Aorta, die Wachstumsrate, aber wir lassen auch Körpergröße mit einfließen. Das Alter des Patienten spielt auch eine, oder kann man, sollte man auch berücksichtigen. Einen 80-Jährigen kann man oder sollte man wahrscheinlich anders bewerten, anders aufklären als einen 50-Jährigen. Aber das Alter allein ist auch kein Kriterium. Dann gibt es zusätzliche Parameter wie ein nicht einstellbarer Bluthochdruck und auch die entsprechende Aufklärung der Behandlungswunsch spielt auch eine gewisse Rolle. Noch ganz kurz zur Aortendissektion. Die wenigsten sind chronisch, weil die meisten Dissektionen im Bereich der Aorta ascendens verlaufen tödlich. Wir wissen, dass nach 2 Tagen 50% der Patienten an einer Typ-A-Dissektion verstorben sind. Das heißt, dass hier besteht eine kritische Notwendigkeit, sofort zu diagnostizieren, sofort zu behandeln, die Patienten an ein Zentrum zu überweisen, die so eine Akutsituation mit so einer Akutsituation umgehen können. Was haben wir für Therapieoptionen für die Aorta ascendens? Und hier muss man eben unterscheiden, ob isoliert die Aorta ascendens und die Aortenklappe betroffen sind, plus minus Aortenklappe, oder ob eine Pathologie der Aortenwurzel vorliegt. Sollte die Aortenwurzel, das heißt der Sinus Valsalva, mit betroffen sein, ist es notwendig, auch diesen zu behandeln. Man möchte auf jeden Fall vermeiden, jetzt bei einer Dissektion oder bei einem Aneurysma, dass man dann ein Wachstum der Aortenwurzel im Verlauf geschieht, weil diese Reoperationen durchaus sehr anspruchsvoll und komplex sind und mit einer hohen Mortalität und Morbidität verbunden sind. Das heißt, die Aortenwurzel sollte immer behandelt werden, wenn das notwendig ist. Und da stehen uns 2 Verfahren zur Verfügung. Das eine wäre ein Klappenersatz mit einem klappentragenden Conduit. Das gibt es mechanisch und biologisch. Anzustreben ist, wenn es technisch machbar ist, dass man die Aortenklappe erhält und rekonstruiert bzw. reimplantiert in die Prothese. Ja, so eine Operation nach Bentall wäre ein Klappenersatz, wie schon angesprochen. Hier haben wir entweder biologische Prothesen oder mechanische Prothesen, die uns zur Verfügung stehen. Was die Operation etwas komplexer macht, ist, dass wir hier die Koronarostien reimplantieren müssen in unser klappentragendes Konduit. Das gleiche gilt auch für die klappenerhaltende Operation. Da gibt es verschiedene Operationstechniken, benannt nach berühmten Herzchirurgen. Das eine wäre die David-Operation, das zweite die Jakub-Operation, aber es gibt noch weitere Techniken, die man hier anwenden kann. Der große Vorteil ist, dass ich mir nicht den Kopf zerbrechen muss über Blutgerinnung. Mechanische Prothesen müssen mit Makumar blutverdünnt werden und das muss ein Leben lang eingenommen werden. Das spare ich mir bei einer Rekonstruktion, wenn ich die Klappe erhalten kann. Bei biologischen Prothesen brauche ich auch kein Makumar, aber wir wissen, dass diese Klappen degenerieren mit den Jahren. Biologische Prothesen haben eine begrenzte Haltbarkeit. Also wenn möglich, sollte man versuchen, klappenerhaltend die Aortenwurzel anzugehen. Hier ein kurzes Video so einer Klappenrekonstruktion nach David. Hier sieht man die Koronarostien, die aus der Aortenwand isoliert werden. Hier eigentlich eine schöne trikuspide Aortenklappe. Da wird die freie Taschenklappe vermessen und dann eine adäquate Prothese über die Aortenwurzel genäht. Und dann zum Schluss muss dann diese Herzklappe reimplantiert werden in diese Prothese und ganz zum Schluss werden dann die Koronarostien in diese Aortenprothese reimplantiert. Gut, zur Vollständigkeit halber möchte ich auch die Ross-Operation erwähnen. Hierfür wird die Pulmonalklappe explantiert und in Aortenposition eingebracht und dann für die Pulmonalklappe wird eine Leichenklappe verwendet. Eine sehr etablierte Operationsmethode, die aber technisch auch nicht ganz einfach ist und man macht aus einem Einklappenproblem ein bisschen ein Zweiklappenproblem, aber in erfahrenen Händen ist das auf jeden Fall eine gute Methode, die man berücksichtigen sollte. Man weiß aber, dass diese pulmonalen Autografts dazu neigen, dass die auch dilatieren mit den Jahren. Dementsprechend gibt es auch verschiedene Techniken, wie man dem vorbeugen kann, indem man eine Gefäßprothese um diesen pulmonalen Autograft bringt. Das ist eine Methode, die gibt es zwar auch schon länger, ich habe wenig Daten dazu gefunden. Wir in der Klinik Floridsdorf, Krankenhaus Nord, verwenden diese Prothese oder diese Methode noch nicht. Hier wird ein Netz um die Aortenwurzel gespannt. Ich habe auch nicht wahnsinnig viel Daten dazu gefunden. Ich weiß nur, dass die Kollegen aus dem AKH und in Graz das gerne verwenden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt nur hier angeführt, damit wir das auch erwähnt hätten. Aber so richtig etabliert ist diese Methode noch nicht. Was haben wir für Zugangsmöglichkeiten? Klassischerweise wird über eine volle mediane Sternotomie operiert, aber es gibt durchaus Möglichkeit, wenn der Patient dafür geeignet ist und dass man minimalinvasivere Zugänge wählt. Man muss sich aber trotzdem bewusst sein, egal ob man jetzt über eine partielle Sternotomie oder über eine laterale Thorakotomie operiert, ich brauche immer eine Herz-Lunge-Maschine, ich muss das Herz stilllegen. Der Zugang ist auf jeden Fall schonender und kleiner und es kann mir unter Umständen helfen, das Trauma zu reduzieren, aber so richtig minimalinvasiv ist es nicht. Minimalinvasiv wären endovaskuläre Techniken, da tut sich auch sehr viel, ist aber im Bereich der Aorta Aszendens und der Aortenwurzel durchaus technisch schwierig, weil ich eben die Abgänge der Koronararterien in diesem Bereich habe. Ich habe eine gekrümmte Aorta, also das sind auf jeden Fall komplexe Eingriffe, die derzeit auch noch in Entwicklung sind und daher nur in speziellen Situationen indiziert sind, eigentlich eher bei Patienten, die sich für eine konventionelle Operation nicht eignen. Hier ein kurzer Fallbericht eines Patienten, der bei uns vor einigen Monaten operiert wurde. Ein junger Mann, 48 Jahre, der eine sehr komplexe, aufwendige Operation erhalten hat aufgrund von infizierten Herzklappen. Und da wird das alles ausgetauscht und der Vorhof aufgebaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr stolz, dass diese Operation so gut gelaufen ist, weil die hat eine hohe Morbiditäts- und Mortalitätsrate. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefühlt wie dieser Herr hier auf der rechten Seite, weil alles so gut gelaufen ist. Blöderweise haben wir dann eine CT gemacht vor der Entlassung und haben dann diese Situation vorgefunden. Dem Patienten ging es an und für sich sehr gut, aber wir haben hier ein doch relevantes Pseudoaneurysma im Bereich der Aorta Aszendens gesehen und das war dann meine Reaktion, da wir kurz vor einer Reoperation gestanden sind. Glücklicherweise hatte dann der Dr. Trünker eine gute Idee, wie man sowas angehen könnte und wir haben oder er hat dann meinen Hintern gerettet und oder den des Patienten auch und hat dann einen Stent im Bereich der Aorta Aszendens implantiert. Und der Herr konnte kurze Zeit später das Krankenhaus wieder verlassen. Was sind die Ergebnisse? Das ist der Aortenchirurgie im Bereich der Aorta Aszendens. Prinzipiell hängt das sehr von den Begleitfaktoren zusammen. Elektive Eingriffe haben eine sehr niedrige Mortalität und können mit sehr guten Ergebnissen durchgeführt werden, immer abhängig von den Begleiterkrankungen des Patienten und dazu zählt die klassischen Risikofaktoren, die eine Herz- oder Aortenoperation erhöhen, wie eingeschränkte Pumpfunktion, Voroperationen, Alter des Patienten etc. Notoperationen, Dissektionen im Bereich der Aorta Aszendens, da sind die Ergebnisse schon nicht mehr ganz so exzellent, immer noch gut, wenn man berücksichtigt, dass ohne Operation die Ergebnisse noch viel schlechter werden, aber hier sind wir nicht bei 1-2%, sondern bewegen uns je nach Zentrum mit einer Mortalität auch bis zu 20%. Was wir gesehen haben, ist, dass die Erfahrung der Chirurginnen und des Teams und der Einrichtung einen großen Einfluss haben auf das Outcome. Das heißt, High-Volume-Zentren haben auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als Zentren oder Abteilungen, die da nicht so eine Erfahrung haben bei der Behandlung von diesen Pathologien. Ja, und da bin ich eigentlich schon am Ende. Operationen für die Aortenwurzel sind entscheidend, weil das lebensbedrohliche Situationen sind, vor denen, also gerade bei Dissektionen, aber auch bei Aneurysmen, wir wissen, dass diese Aneurysmen platzen und die sollten behandelt werden ab gewissen Kriterien. OP-Techniken sind relativ vielfältig, aber durchaus sehr standardisiert, gerade im Bereich der Aorta Aszendens. Und ja, je mehr Erfahrung das Zentrum oder die behandelnde Abteilung hat und je breiter diese aufgestellt ist mit entsprechenden Partnern, anästhesiologischen Partnern, kardiologischen, radiologischen, interventionellen Partnern, alle, die dazugehören, desto besser werden dann unsere Ergebnisse auch sein. Vielen Dank.
Danke, Gabriel, für den schönen Vortrag. Gibt es ein paar Fragen vielleicht zur Indikation oder in der Aorta Aszendens, zur Operation? Ich kann nur sagen, so ist ein Beispiel, weil auch in unseren Guidelines steht da drinnen Entwicklung von Ortenzentren. Und gerade an diesem einen Fallbeispiel, dieses Aneurysma Spurium oder dieses Nahtaneurysmas bei diesem sehr komplexen Patienten, der dann anhand dieser guten Zusammenarbeit, Intervention, offene Operation dann wirklich gut gelöst werden konnte, sieht man, wie wichtig das ist. Wenn ich nur Chirurgie kann und zwar die endovaskuläre Option nicht habe, dann hätte man vielleicht den armen Menschen ein drittes Mal operieren müssen, weil dieser Endokarditis war ja schon, eine Re-OP. Das heißt, hätte man noch einmal hinein müssen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Risiko, das man dem Patienten ausgesetzt hätte. Drum ist, und natürlich, was du zum Schluss gesagt hast, je höher der Caseload ist einer Abteilung, eines Chirurgen, umso besser ist der Outcome. Und die Erfahrung, die sich sammelt, sich ja in einem Haus an, in einem Zentrum an, ist ja nur die Summe aller Mitarbeiter, die dort sind. Drum ist eben das wichtig, dass man so komplexe und speziell schwierige Sachen wirklich fokussiert bearbeitet. Dann danke, Gabriel. Wenn keine Fragen sind, warte, ich schaue noch, was hier im... Da steht nur ganz toller Vortrag. Also ich wollte schauen, ob Fragen sind.